Bevor ich einsteige, würde ich gerne noch beten und ich lade ein, dass wir dazu noch einmal aufstehen. Vater im Himmel, Jesus, du bist der Grund, warum wir heute hier sind. Es geht um dich. Und wir alle sind gekommen, weil wir dir begegnen wollen. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt begegnest. Jedem so, wie er es in diesem Moment braucht. Du siehst uns, du kennst uns, du weißt, was uns bewegt und belastet. Herr, hilf, dass wir all das bei dir loswerden, dass wir offen werden und dass du zu uns sprichst. Danke, dass du da bist, das glauben wir. Amen. Wir setzen uns. 2012 hatten meine Frau und ich, das war noch eine Zeit, wo wir ohne Kinder unterwegs waren, einen ganz besonderen Urlaub. Wir waren in Kanada und ich war schon vor Jahren in Kanada für ein Jahr, habe dort ein FSJ gemacht und deshalb habe ich dort immer noch Kontakte, viele Freunde. Und wir haben 2012 viele Freunde in Kanada besucht, in Vancouver, beziehungsweise in Calgary. Und von Calgary aus sind wir dann nach Vancouver gefahren, einmal quer durch die Rocky Mountains. Und wer schon mal da war, der weiß, wie traumhaft schön das ist. Also wenn du dir mal wirklich eine wunderschöne Kulisse anschauen möchtest und wenn du einfach mal über die Natur Gottes staunen möchtest, dann fahr nach Kanada einmal quer durch die Rocky Mountains. Und wir waren in Vancouver und sind da durch einen Wald spazieren gegangen, einen Wald voller Mammutbäume. Und dabei sind wir dann auf einen Mammutbaum gestoßen, der vom Wind sozusagen umgestürzt wurde, entwurzelt. Das ist leider nicht der Baum. Ich habe dummerweise damals kein Foto gemacht, das ist nur ein Symbolbild, aber nur, dass ihr euch das vorstellen könnt, wie das in etwa aussah. Und irgendwie dachte ich, das ist so traurig. Ja, dieser mächtige Riese, hunderte Jahre und wahrscheinlich noch älter und bei einem Sturm einfach umgeknickt, ja, wie so ein Streichholz. Mein Sohn Tim würde jetzt wahrscheinlich fragen, warum ist der Baum überhaupt umgekippt? Er hat gerade so diese Warum-Frage und möchte alles wissen. Und ich würde wahrscheinlich antworten, so ist das halt. Ja, wenn der Sturm zu stark wird, dann können die Wurzeln den Baum irgendwann nicht festhalten und dann kippt er einfach um. Wenn der Baum, wenn die Wurzeln den Baum nicht mehr halten können. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass ein Baum tiefe Wurzeln hat, dass er tief in der Erde verankert ist. Nicht nur, dass er versorgt wird, auch dass er Halt hat und dass er sich gegen Winde und Stürme behaupten kann. Und je tiefer der Baum natürlich verwurzelt ist, desto fester steht er. Und genau dieses Prinzip gilt auch für unseren Glauben. Im Brief an die Kolosser schreibt Paulus in Kapitel 2, die Verse 6 bis 7, da schreibt er Folgendes. Wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Und Paulus setzt hier in diesem Text zwei Gruppen von Menschen voraus. Da gibt es einmal diejenigen, die den Herrn angenommen haben als ihren Meister, als ihren Herrn. Und dann gibt es die andere Gruppe, die Jesus noch nicht angenommen haben. Und jeder von uns hier im Raum gehört zu einer dieser beiden Gruppen. Und zu welcher Gruppe du persönlich gehörst, das kannst nur du selbst entscheiden. Aber jetzt kommt das Aber. Paulus sagt hier, Jesus annehmen ist eine Sache. Aber mit Jesus leben, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Jemanden zu heiraten ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst nur Ja, ich will zu sagen und deine Unterschrift zu geben. Aber mit dem Ehepartner zu leben, bis dass der Tod uns scheidet, ist etwas völlig anderes. Und die Ehepaare unter uns oder die, die Eltern haben, wissen das. Und das meine ich nicht zynisch, im Gegenteil. Und wir haben hier von dem Angebot gehört, ein Candlelight-Dinner für Ehepaare. Die Ehe ist wunderschön für diejenigen, die die Ehe hegen und pflegen. Ja, also wer darauf achtet, dass seine Liebeswurzeln zum Partner immer tiefer werden und dass die beiden immer mehr und mehr verwachsen, der wird nicht nur eine glückliche Ehe haben, der wird auch die Stürme aushalten können, wenn sie mal kommen, und sie werden kommen. Wer schon länger verheiratet ist, weiß, dass das nicht immer einfach ist und dass es da Herausforderungen gibt. Aber der, der mit seinem Partner zusammen tiefe Wurzeln entwickelt, der kann eine glückliche Ehe haben. Davon bin ich überzeugt. Und genau das meint Paulus hier auch über den Glauben. Und er sagt hier in diesem Vers, das Leben mit Jesus beginnt mit einem Ja, ich will. Es beginnt damit, dass ich Jesus annehme, aber das ist nur der Anfang. Jetzt geht es darum, dieses Leben mit Jesus zu gestalten. Ich brauche also Wurzeln in Christus, damit ich mit ihm verbunden bin. Und die Frage ist also, wie kann ich mich in Jesus verwurzeln? Und ich fand das wunderschön, wie du das am Anfang vorgelesen hast, Volker, diese Verheißung aus Nehemia, glaube ich, war das, dieser Baum, der an einem Wasserbach steht und dort aus der Quelle sein Wasser und seine Nährstoffe bekommt. Und die Frage ist, übertragen auf den Glauben, wie kann ich mich in Jesus verwurzeln? So dass ich ihn in meinem Leben spüre, so dass ich seine Fülle erlebe und dass ich in ihm auch einen festen Halt habe, wenn mal die Stürme des Lebens kommen, und sie werden kommen. Und so möchte ich dir diese Frage am Anfang stellen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast, wie steht es um deine Glaubenswurzeln? Wie tief gehen deine Wurzeln? Wie stark bist du in Christus verwurzelt? Und ich möchte dich einladen zu einem Wurzelcheck. Ein Wurzelcheck. Und wenn du diese Fragen mit Ja beantworten kannst, dann bist du in Jesus verwurzelt. Und zwar folgende Fragen. Bist du so von seiner Liebe erfüllt, dass du auch die lieben kannst, die du eigentlich nicht magst? Oder triumphiert in dir seine Freude, auch wenn es vielleicht im Leben gerade nicht viel zu freuen gibt? Lebst du aus seinem Frieden, auch wenn hier und da der Sturm ausbricht? Oder hast du seine Geduld, um dein Päckchen zu tragen, um dein Lebenspäckchen, dein Kreuz, vielleicht eine Krankheit, vielleicht sind es schwierige Menschen um dich herum. Hast du seine Geduld im Umgang mit solchen Lebenssituationen? Oder wird an dir seine Freundlichkeit sichtbar, auch wenn dir vielleicht einer blöd kommt, auf der Autobahn oder wie auch immer? Ich habe immer noch dieses Bild von Eberhard vor Augen, die Autofahrerin, die wutentbrannt sagt, der Herr segne dich. Oder siegt in dir seine Güte, wenn der andere vielleicht eine Tracht Prügel verdient hat? Stehst du oder bleibst du in seiner Treue, auch wenn es gerade vielleicht viel kostet und wenn dein Glaube dir gerade viel Opfer abverlangt? Regiert in dir seine Sanftmut, auch wenn du gerade vielleicht vor Wut ausrasten könntest, weil deine Kinder dich wieder nerven? Und die letzte Frage, widerstehst du mit seiner Selbstbeherrschung, wenn das Böse, wenn die Versuchung oder was auch immer vor deiner Tür lauert? Ich weiß nicht, ob du diese Auflistung erkannt hast. Wer hat es erkannt? Genau, die Frucht des Geistes. Ich habe diesen Katalog genommen, den Paulus in Galater 5, 22 und 23 aufgeschrieben hat. Hier haben wir es nochmal. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind all diese Dinge, die aus uns herauswachsen, wenn wir tief und fest mit Christus verwurzelt sind. Ich weiß nicht, was deine Lieblingsfrucht ist. Ich liebe Pflaumen. Ja. Also bei Pflaumen kommen bei mir Kindheitserinnerungen auf. Warum? Unsere Nachbarn hatten Pflaumenbäume. Und wenn die Pflaumen im Sommer reif waren, dann bin ich liebend gern auf den Pflaumenbaum geklettert und habe mir meinen Bauch vollgeschlagen. Und die Quittung kam dann immer erst später, ja, mit Bauchschmerzen und Durchfall. Aber das war mir in dem Moment egal, weil ich diese Dinger so liebte. Und ich liebte es natürlich, die Steine wieder auszuspucken, ja, und zu gucken, wie weit ich damit komme. Und ich fand das immer so faszinierend, wie aus Knospen erst die Blüten herauskamen und wie aus den Blüten irgendwann diese leckeren, saftigen, blauen Pflaumen wurden. Und aus dem Biologieunterricht wissen wir, Pflaumen wachsen nur dann, das ist logisch, wenn der Pflaumenbaum natürlich Wurzeln hat und im Boden verwurzelt ist. Er braucht diese Adern im Boden, um Wasser, aber auch um die Nährstoffe zu bekommen, damit er überhaupt diese Pflaumen produzieren kann. Ohne Wurzeln also keine Pflaumen. Das heißt, an den Pflaumen am Baum erkennen wir, wie es dem Baum geht. Und hängen da viele Pflaumen und prächtige Pflaumen, dann wissen wir, dem Baum geht's prächtig. Er ist gut versorgt, er hat gute, starke Wurzeln, er bekommt all das, was er braucht, um gute Pflaumen zu produzieren. Aber ist die Ernte schlecht und mau, dann wissen wir, dann stimmt da irgendetwas nicht. Vielleicht mit dem Baum nicht, mit dem Boden, mit den Wurzeln, was auch immer. An der Frucht erkennen wir, wie es dem Baum geht. Und genauso ist es mit unserem geistlichen Leben. Wenn du wissen willst, wie es deine Beziehung zu Jesus geht, dann schau dir deine Früchte an. Dann schau dir an, wie er in deinem Leben und in deinem Handeln sichtbar wird. Strömt aus dir seine Liebe heraus, seine Freude, sein Friede, seine Geduld. Und ich zähle hier wieder auf das, was Paulus hier geschrieben hat. Genau das meint nämlich Paulus hier mit der Frucht des Geistes. Es ist die Frucht, die in uns entsteht und die in uns sichtbar wird, wenn wir wirklich fest mit Christus verwurzelt sind. Das bedeutet auch, dass wir es aus eigener Kraft gar nicht selbst machen können. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können das nicht selbst machen. Ohne Christus, sagt er, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und je tiefer unsere Wurzeln in ihm sind, desto mehr prägt und bestimmt er auch unser Leben. Und desto mehr erleben wir ihn in unserem Leben und desto mehr werden wir auch seine Fülle, seine Kraft, seine tröstende Gegenwart erleben. Aber so ist es so wichtig, dass wir so tief und fest in ihm verwurzelt sind, wie nur möglich. Und das wünsche ich dir, dass du das mitnehmen kannst, diesen Gedanken. Und wenn Jesus sagt, ja, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Und wenn er uns immer wieder einlädt, zu seiner Quelle zu kommen, um bei ihm aufzutanken, wenn seine Quelle jederzeit offen steht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne das aus meinem Leben und ich schaue mir vielleicht auch so ein bisschen die weltweite Christenheit an, dann frage ich mich, warum so viele Christen durstig und geistlich unterversorgt unterwegs sind. Warum viele Menschen oder Christen es gar nicht schaffen, irgendwie an der Quelle anzudocken, sich zu verwurzeln und zu sagen, ja, ich möchte aus dir heraus leben. Und ich hoffe, dass es bei dir nicht so ist. Ich wünsche dir, dass deine Wurzeln tief in Jesus verwurzelt sind. Aber viele haben gar keine Verbindung mehr zu Jesus. Und vielleicht waren da mal Wurzeln, aber die sind irgendwie mit der Zeit eingegangen. Oder vielleicht sind auch nie wirklich Wurzeln entstanden. Peter Scazzero, ein Pastor aus New York, bezeichnet dieses Phänomen als Second-Hand-Spiritualität. Ich bin da drüber gestolpert und fand das interessant. Second-Hand-Spiritualität. Und er meint damit, dass viele ihren Glauben nur aus zweiter Hand leben. Das heißt, wir hören Predigten. Wir lesen vielleicht gute christliche Bücher oder wir fahren auf christliche Kongresse und wir saugen dabei alles auf, was andere mit Jesus erleben. Weil wir hoffen, dass es uns auch weiterbringt, weil wir hoffen, dass es uns erfüllt. Aber dabei merken wir vielleicht gar nicht, dass wir dabei nur von der Spiritualität anderer leben. Dass wir nicht selbst wirklich angedockt sind, sondern dass wir an den Wurzeln anderer sozusagen versuchen, etwas abzuzapfen. Wir trinken nicht von Jesus, wir trinken bei anderen. Bitte nicht falsch verstehen, wir brauchen gute Predigten und wir brauchen auch die Erfahrung anderer, damit wir ermutigt werden, damit wir lernen. Aber wenn wir nur die Wurzeln anderer anzapfen, statt uns selbst in Christus zu verwurzeln, dann bleibt unser Glaube kraftlos und leer, weil wir nicht an der richtigen Stelle trinken, sondern an der falschen. Es wäre so, als würden wir versuchen, schwimmen zu lernen, indem wir anderen dabei zuschauen. Ja, und es ist keine Frage, natürlich können andere uns zeigen, wie es geht. Sie können uns gute Tipps und Ratschläge geben. Sie können von ihren Erfahrungen berichten. Aber schwimmen lernen wir nur, wenn wir selbst ins Wasser springen. Und die beste Predigt und das beste Verwurzelungsseminar und der beste was auch immer bringt uns nicht, wenn wir nicht selbst bei Jesus andocken. Und die Frage ist, wie geht das? Wie kann ich mich in Jesus verwurzeln? Und diese Frage möchte ich über die ganze Predigtreihe schreiben. Wie kann ich mich in Jesus verwurzeln? So wie Paulus das hier in Kolosser 2,7 beschreibt. Lebt in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben. Und dieser Frage wollen wir in dieser neuen Predigtreihe nachgehen. Wollen uns an 7 Sonntagen damit beschäftigen und uns konkret fragen, was können wir tun, damit unsere Wurzeln in Jesus immer tiefer werden, immer fester werden? Ich möchte dich also einladen zu einem Verwurzelungstraining. Und ihr habt am Eingang diese kleinen Blätter bekommen und dort könnt ihr dann auch das ein oder andere mitschreiben im Laufe der Predigtreihe, wenn ihr wollt. Und wenn es darum geht, uns in Christus zu verwurzeln, dann wollen wir vor allem von Jesus lernen. Jesus sagte in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. Das heißt, Jesus lebte mit seinem Vater in dieser vollkommenen Einheit. Jede Pore seines Körpers, seiner Seele, seines Geistes war mit Gott erfüllt. Und wenn jemand weiß, wie man sich in Gott verwurzelt, dann ist es Jesus. Und von ihm wollen wir lernen, wie das geht. Der katholische Theologe Hans Urs von Balthasar beschreibt Jesus einmal so. Und ich finde, das bringt ganz gut auf den Punkt, was es bedeutet, in Christus verwurzelt zu sein. Er schreibt, hier ist ein Mensch ohne Sünde, weil er aus einer Liebe lebt, die den Willen des Vaters in seinem Leben voll und ganz zum Zuge kommen lässt. Ja, hier ist ein Mensch ohne Sünde, weil er aus einer Liebe lebt, die den Willen des Vaters in seinem Leben voll und ganz zum Zuge kommen lässt. Ihr Lieben, das ist das Geheimnis tiefer Wurzeln. Sie entstehen da, wo wir Jesus so lieben, dass er in unserem Leben uneingeschränkt zum Zuge kommt, dass er uneingeschränkt in uns sich entfalten kann. Und wenn du dich nach dieser tiefen Beziehung sehnst, dann ist das der Weg. Lass ihn uneingeschränkt in dein Leben rein. Erlaube ihm, in jeden Bereich deines Lebens hineinzukommen. Ja, auch in die Bereiche, in die du sonst vielleicht niemanden reinlässt. Erlaube ihm, jeden Bereich deines Lebens mit sich selbst auszufüllen, auch die Bereiche, wo du eigentlich die Kontrolle lieber selbst in der Hand behalten würdest. Das heißt, dich in Jesus zu verwurzeln, bedeutet loszulassen und ihn selbst bei uns reinzulassen. Und da, wo wir ihn reinlassen in unser Leben, da passiert das, was Paulus einmal wunderbar auf den Punkt gebracht hat. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Das ist das Ziel. Darum geht's, dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir lebt. Dass er uneingeschränkt zum Zuge kommt. Aber Christus ist niemand, der sich aufdrängt. Er ist niemand, der mit dem Rambock vor der Tür steht und sagt, ich will jetzt rein und lass mich hier rein. Nein, Christus ist jemand, der höflich vor deiner Tür steht und anklopft und darauf wartet, dass du aufmachst und ihn reinbittest. Es gibt diesen schönen Satz in der Offenbarung 3,20, wo er an die Gemeinde in Laodicea sagt: Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Zu Menschen, die uns nahestehen, sagen wir gerne: Meine Tür steht dir immer offen. Ich weiß nicht, wie das ist, ob du ein Büro hast zu Hause, ein Zimmer, irgendwie etwas Privates oder sei es nur auch das Haus. Und die Menschen, die uns wirklich nahestehen, denen sagen wir: Meine Tür steht dir immer offen. Du kannst jederzeit kommen. Du darfst mich stören, rund um die Uhr. Komm einfach vorbei, wenn du mich brauchst. Und genau diese Haltung brauchen wir gegenüber Jesus. Das bedeutet, sich in ihm zu verwurzeln, eine offene Tür zu haben für Jesus, eine einladende Tür, und wo ich sage: Jesus, ich erlaube dir jederzeit, zu mir zu kommen. Ich erlaube dir jederzeit, bei mir einzutreten. Jeden Tag ist bei mir Tag der offenen Tür. Und die Frage ist: Wie öffne ich ihm die Tür? Wie mache ich das konkret? Und damit komme ich zur ersten Lektion in unserer Verwurzelungsreihe, in unserem Verwurzelungstraining. Das ist das, was ihr auf dem Blatt auch unter Punkt 1 findet. Schauen wir uns an, wie Jesus das gemacht hat, wie Jesus seine Beziehung zu Gott gelebt hat und wie er für Gott immer wieder neu die Tür aufgemacht hat. Und wenn wir uns sein Leben anschauen, wenn wir darüber nachdenken: Jesus stand enorm unter Druck. Er war ständig unterwegs mit Leuten, er war ständig belagert von Leuten und ständig waren da Leute, die irgendetwas von ihm wollten. Und er hat eine riesige To-Do-Liste, 1000 Verpflichtungen, sein Alltag war rappelvoll. Er konnte sich also nicht über zu wenig Arbeit beklagen. Und auch Jesus stand in der Gefahr, dass er vielleicht im Hamsterrad landet und dass es irgendwann nicht mehr geht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir alle haben einen vollen Terminkalender, wir alle haben einen vollen Alltag, Verpflichtungen von morgens bis abends. Aber wenn wir über Zeit Druck und über Stress klagen, dann möchte ich einladen, dass wir auf Jesus schauen und uns bewusst machen, wie sehr er eigentlich unter Druck stand und was er alles zu tun hat. Und die Frage ist: Wie ist Jesus damit umgegangen, mit diesem Stress, mit diesem Alltagsstress, mit all diesen Verpflichtungen? In Markus 1,35 lesen wir: Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Lukas 6,12: In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Was hat Jesus getan? Er ist regelmäßig ausgestiegen. Immer wenn es zu viel wurde, immer wenn es zu stressig wurde, immer wenn er merkte, ich komme hier in ein Hamsterrad, es geht nicht mehr, hat er die Notbremse gezogen und ist ausgestiegen, hat sich zurückgezogen, hat sich in die Einsamkeit begeben, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen, um Ruhe zu finden, um sich von Gott wieder neu erfüllen zu lassen, um mit Gott wieder einen gemeinsamen Herzschlag zu bekommen, wieder eine gemeinsame Wellenlänge zu entwickeln, um sich neu auszurichten. Und ich habe mich gefragt: Wenn Jesus das so sehr brauchte, und immer wieder lesen wir das, dass er sich zurückzog, wie viel mehr brauche ich das? Und wie viel mehr bin ich darauf angewiesen, dass ich immer wieder mal Stopp sage, eine Pause einlege und mich zurückziehe in meine Wüste, wo ich selbst immer wieder mal in die Einsamkeit gehe, um ganz bei Gott zu sein? Und vielleicht denkst du, ich habe dafür gar keine Zeit. Wo soll ich das noch unterbringen in meiner vollen Woche? Ist eh schon alles voll und ich weiß nicht, wo ich mir noch Zeit holen soll. Und dann möchte ich dich ermutigen, deine To-Do-Liste einfach mal liegen zu lassen. Einfach mal beiseite zu schieben. Die To-Do-Liste läuft nicht weg, die Arbeit bleibt auf dem Zettel stehen. Ich möchte dich ermutigen, deine Prioritäten neu zu sortieren, einmal darüber nachzudenken, was ist dir eigentlich wichtig? Und wenn du willst, dass Gott in dir immer mehr und mehr sichtbar wird und dass du immer mehr und mehr aus seiner Fülle lebst, dann gibt es halt nichts Wichtigeres, als sich in Jesus zu verwurzeln. Wie sollen wir aus seiner Kraft, aus seiner Fülle leben, wenn wir nicht zu ihm kommen, um bei ihm zu trinken, um bei ihm zur Ruhe zu kommen, um bei ihm das zu bekommen, was wir brauchen? Und das ist Lektion 1. Luther hat einmal gesagt, ich habe heute viel zu tun, darum muss ich heute viel beten. Und genau darum geht es. Wenn du merkst, das Leben steigt dir irgendwie über den Kopf und es ist dir alles zu viel geworden und es ist zu voll geworden und du steckst im Hamsterrad und kommst irgendwie nicht raus, dann möchte ich dich ermutigen und herausfordern, finde deine Wüste, einen Ort, einen Raum, wie auch immer, und zieh dich immer wieder zurück in deine Wüste, da, wo Jesus auf dich wartet, da, wo du ungestört mit ihm Zeit verbringen kannst, da, wo du von ihm bekommst, wo du zur Ruhe kommst und wo du erfüllt wirst. Das bedeutet es, Jesus die Tür zu öffnen, zu entschleunigen und sich ganz bewusst einen Termin mit Jesus zu machen. Ich lade es dir ein, trag es in dein Trainingsprogramm ein. Vielleicht heißt es, das Lebenstempo zu verlangsamen. Vielleicht heißt es, die ein oder andere Verpflichtung zu streichen. Vielleicht heißt es, zu entrümpeln und Dinge wegzuschmeißen, um wieder neu Luft und Raum und Zeit zu bekommen. Aber ich wünsche dir, dass du deine Wüste findest und dass du die Zeiten findest, wo du immer wieder neu zur Ruhe findest und bei Gott, bei Jesus dich verwurzeln kannst. Es ist ein Prozess. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Und Wüstenzeiten sinnvoll zu gestalten, ist nicht einfach. Es muss trainiert werden. Aber bleib dran, wenn du es dir vornimmst. Such dir deine Wüste. Zieh dich immer wieder zurück. Ich habe das bei mir gemerkt. Letztes Jahr bin ich an manchen Stellen auch an meine persönlichen Grenzen gekommen. Ich war einfach überlastet. Es ist mir ein bisschen zu viel geworden. Und ich merkte, auch mit meiner Familie und so, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das nicht mehr lange. Und ich habe ja jedes Jahr zu Beginn des Jahres meine Auszeit, meine persönliche Klausur, wo ich mich ins Kloster zurückziehe. Und ich war auch dieses Jahr wieder im Kloster in Paderborn. Und da habe ich das reflektiert. Da habe ich mir tatsächlich diese Ruhe genommen und bin sozusagen in meine Wüste gegangen vor Gott, um mein Leben zu reflektieren. Um das zu reflektieren, was nicht gut läuft, wo ich Veränderung brauche. Und da habe ich mir das vorgenommen, weil ich gemerkt habe, dass mir das persönlich viel zu kurz gekommen ist. Ich habe mir vorgenommen, zu Beginn der Woche, mir für die Woche feste Zeiten einzuplanen, feste Wüstenzeiten im Kalender einzutragen und zu sagen, das ist die Zeit, wo ich in die Wüste gehe und wo ich meinem Gott begegnen möchte. Vielleicht hilft dir das, feste Zeiten zu definieren. Und ich habe mir wieder neu vorgenommen, meinen Sabbat zu halten. Das heißt, mein Pastorensonntag, der morgen ist, wo ich mir ganz bewusst vornehme, auch da in die Wüste zu gehen, um vor Gott zu sein, um bei ihm aufzutanken, um ihm meine Tür aufzumachen und zu sagen, komm herein, nimm du Platz in meinem Wohnzimmer oder wo auch immer du möchtest. Und das wünsche ich dir, dass du das so in deinem Leben auch erlebst. Wir können uns nicht verwurzeln, wenn wir nicht innehalten, wenn wir uns nicht Zeit für Jesus nehmen, wenn wir nicht zur Ruhe kommen und wenn wir ihn nicht ganz bewusst in unser Leben einladen. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Das wünsche ich dir und damit ein gesegnetes Verwurzeln. Amen.